Den eigenen Wohlstand zu wahren, indem man ihn anderen vorenthält, ist das unausgesprochene und uneingestandene Lebensmotto der fortgeschrittenen Gesellschaften im globalen Norden, also bei uns. Und ihre kollektive Lebenslüge ist es, die Herrschaft dieses Verteilungsprinzips und die Mechanismen seiner Sicherstellung vor sich selbst zu verleugnen. Kollektive Lebenslüge und Verleugnung, ist das das Prinzip und das, in dem wir leben? Das ist ja harter Tobak, wenn man sich das täglich bewusst macht, da kann man ja gar nicht mehr leben. Aber es war ein Zitat aus dem Buch von Stefan Lessenich, der ein Buch geschrieben hat, Neben uns die Sinnflut. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Lessenich.
Hallo, Herr Rose.
Wenn man sich das Buch durchliest, kann man irgendwie schlechte Laune kriegen, zum einen. Und wenn man sich dann vorstellt, bin Teil dieser Lebenslüge, dann fällt es einem ja schwer, ein schönes Leben zu führen, oder?
Ja, aber darauf beruht ja unsere gesamte Lebensführung. Wir haben ja unsere eigene Vorstellung vom guten Leben und es fiel auch die Rede vom guten Leben für alle möglicherweise in dieser Gesellschaft. Aber dann werden eben viele Milliarden Menschen außer Acht gelassen, die das Leben, was wir hierzulande führen und was wir auch gerne weiterhin führen wollen würden, nicht führen können. Das heißt, meines Erachtens ist es tatsächlich so, dass nur aufgrund des Nicht-ins Bewusstsein-Dringens der Lebensverhältnisse anderer wir überhaupt hier so weitermachen können wie bislang.
Man kann also sagen, vereinfacht, unser Wohlstand, unsere Sicherheit und unser schönes Leben basiert auf die Ausbeutung oder zumindest auf der Ungleichheit der anderen, die dann für uns arbeiten. Ist ja eigentlich relativ einfach zu erklären, oder?
Ja, relativ einfach kann man sagen. Ich meine, Karl Marx hat das schon für sozusagen binnengesellschaftliche Verhältnisse zu erklären versucht, also dass Ausbeutung von Arbeitskraft eine der wesentlichen Grundlagen ist für die Profitabilität der Wirtschaft, wie sie hierzulande betrieben wird. Aber wenn man das im weltgesellschaftlichen Maßstab sieht, dann kann man ähnliche Verhältnisse feststellen. Unsere Arbeits- und Lebensweisen hierzulande beruhen darauf, dass anderswo schmutzige Arbeit geleistet wird, denken Sie an Textilindustrie oder die Rohstoffförderung, dass anderswo die Umwelt geschädigt wird, dass anderswo soziale Existenzbedingungen vernichtet werden. Und im Grunde genommen werden diese Vorleistungen ständig eingespeist in unseren Produktions- und Konsumprozess und die Kosten, die es produziert, werden ausgelagert in diese anderen Weltregionen. Ja, und die geniale Sache ist, dass wir hierzulande, jedenfalls große Bevölkerungsmehrheiten, recht gut damit leben.
Nochmal zu dem soziologischen Effekt. Sie sind ja Soziologe. Wir sind ja selber in unterschiedlichen Rollen drin. Wir sind politische Menschen, wir sind ganz private Menschen. Wir haben also auf der Arbeit spielen wir eine andere Rolle. Wie ist das mit dem Bewusstsein? Also wenn ich mir täglich, ich gehe mit meinen Kindern auf den Spielplatz oder schaue mir ein Theaterstück an, wenn ich mir jedes Mal bewusst werde, dass ich sozusagen Teil eines, ich sag mal, Schweinesystems bin, was andere ausbeutet, dann werde ich doch krank.
Ja klar. Und es kommt ja auch dazu, dass wir, die allermeisten von uns, also diejenigen, die lohnabhängig sind und nicht über Produktivkapital verfügen, dass wir gleichzeitig abhängig sind davon, dass wir unsere Arbeitsplätze behalten, um unser Einkommen zu bestreiten. Das heißt, wir sind eigentlich in einer doppelten und sehr zwiespältigen Position. Einerseits profitieren wir von der Einrichtung der weltgesellschaftlichen Verhältnisse und andererseits sind wir hierzulande natürlich nicht am längeren Hebel und unter den Herrschenden, die meisten von uns. Und deswegen verdrängen wir einerseits das, was wir an Kosten und Lasten und Unglück anderswo produzieren und andererseits können wir uns immer darauf berufen, dass es anderen hierzulande ja viel besser geht und dass die Herrschenden, die politischen oder die ökonomischen Eliten eigentlich dran wären, zu verzichten oder umzusteuern oder man sie absetzen müsse und dass dann alles besser gehen würde.
Dann lassen wir uns mal über gesellschaftlichen Wandel sprechen. Der hat ja sehr viel mit dem wirtschaftlichen System zu tun, diesem sogenannten Kapitalismus, also relativ jungen Wirtschaftssystem. Und da gibt es ja die Wachstumskritiker, da gibt es die Kapitalismuskritiker und die sagen, wir müssen diesen Kapitalismus überwinden. Schwierig scheint mir aber, das Ding einfach abzuschalten, weil dann wird es ja eine chaotische Situation geben. Ulrike Herrmann hat mal in einem Interview mit mir gesagt, der Kapitalismus wird chaotisch und brutal zusammenbrechen, aber bis es soweit ist, müssen wir über den Bremsweg diskutieren, also wie das System anders werden kann. Darüber wird doch relativ wenig gesprochen, oder?
Ja, also in, weiß nicht, wissenschaftlichen und politischen Geheimzirkeln wird darüber selbstverständlich gesprochen und sich ausgetauscht, aber öffentlich nicht, was auch damit zu tun hat, dass wir hoffen, durch intelligentes Wachstum oder grünen Kapitalismus oder vielleicht auch ein bisschen Entwicklungshilfe, die Dinge irgendwie so weit abzufedern, dass wir tatsächlich weitermachen können wie bislang. Der Kapitalismus wird ja schon rein logisch nicht von heute auf morgen abgeschafft werden können. Und in der Tat würde das einfach gedankenlogisch zu tatsächlichen Verhältnissen Verheerungen führen. Also wenn man jetzt alle schmutzigen Industrien in den Ländern des globalen Südens dicht machen würde, dann würden natürlich die Menschen dort von heute auf morgen die, wenn auch unseligen, aber doch eben Arbeits- und Einkommensgelegenheiten verlieren. Das heißt, es geht tatsächlich um den Bremsweg und um Umsteuern und es geht darum, Strukturreformen globaler Reichweite herbeizuführen, also ein anderes Welthandelsregime, ein anderes Weltklimaregime und so weiter. Und das sind natürlich Mammutreformen, die anstehen. Das heißt aber, dass es politischen Druck geben muss auf die politisch Verantwortlichen, tatsächlich in so eine Richtung umzusteuern und sich nicht einzubilden. Man könnte mit ein bisschen Detailreform und ein bisschen ethischen, biologischen Konsum die Sache beheben.
Da wird mir ja gleich schwindelig ob der ganzen Aufgaben. Lassen Sie uns mal über diesen Wachstumszwang sprechen. Also der Kapitalismus funktioniert natürlich mit Wachstum und dass die Maschine sich immer schneller dreht. Ohne Wachstum ist eine Wirtschaft im freien Fall und dann kann Panik entstehen und dieses chaotische Schrumpfen würde ja zu einem Zusammenbruch führen. Jetzt gibt es ja die Menschen, die sagen, wir brauchen Postwachstumsökonomie, New Green Deal, nachhaltiges Wachstum, Gemeinwohlökonomie und sowas. Das sind ja so Dinge, wo ich das Gefühl habe, da soll der Kapitalismus ein bisschen netter gemacht werden oder irgendwie repariert werden. Ist das möglich oder ist das eine Illusion?
Naja, wie gesagt, also die 1.0-Reform von heute auf morgen umstellen wird es nicht geben können. Deswegen ist das jetzt also alles das, was an solidarische Ökonomie, Gemeinwohlökonomie, Commons, also Gemeingütern im Gespräch ist, sind natürlich schon wichtige Reformbausteine. Solange sie nur in Nischensegmenten dieser Gesellschaft verbleiben, ändern sie nichts an der Grundlogik. Und diese Grundlogik ist tatsächlich meines Erachtens das Problem. Also die Profitabilitätszwänge in einer kapitalistischen Ökonomie und die Wachstumszwänge. Und man kann ja sagen, die ärmeren Gesellschaften des globalen Südens, da gibt es tatsächlich Wachstumsbedarfe, nämlich um den allgemeinen Lebensstandard zu heben. Aber in unseren Gesellschaften, die unglaublich reich sind im Vergleich zu anderen und absolut, die aber dennoch eingebaut haben, den Zwang jedes Quartal, jedes Halbjahr, jedes Jahr wieder neu zu wachsen, noch eine Schippe oben drauf zu legen und sprich auch noch mehr Ressourcen zu verbrauchen, mehr Emissionen auszustoßen, mehr Leistung abzufordern und so weiter. Dieses Prinzip in den sehr reichen Gesellschaften ist offensichtlich irrational, ist offensichtlich verrückt. Und da anzusetzen, also in den hiesigen Gesellschaften Wachstumszwänge auszuhebeln oder anders zu wachsen, nämlich stärker in der sozialen Dienstleistungsproduktion, also in all den Bereichen, wo Menschen begleitet, betreut werden, was zunehmend wichtiger wird in einer Hochleistungsgesellschaft und in anderen, nämlich im industriellen Sektor, im agrarischen Sektor nicht weiter zu wachsen, sondern tatsächlich Konsumniveaus zu senken, das wird die Mega-Aufgabe der Zukunft sein.
Mhm. Trotzdem, das Dilemma ist ja damit nicht aufgelöst. Wir haben diesen Wachstumszwang dieses ökonomischen Systems. Sie haben von Marx gesprochen und der hat es ja, mindestens so wie ich es verstehe, ganz gut beschrieben, dass dieses kapitalistische System diesen Wachstumszwang braucht. Wir haben auf der anderen Seite eine ökologische Krise. Lässt sich das mit Investitionen im Sozialen tatsächlich ausgleichen oder muss diese Maschine nicht immer wieder gefüttert werden wie ein Raubtier?
Ja, so ist das, aber also wir müssten gesellschaftlich übereinkommen, dass wir dieses Füttern einstellen wollen oder jedenfalls nicht mehr auf Teufel komm raus auf materielles ökonomisches Wachstum setzen. Das heißt aber, dass wir alle Einrichtungen dieser Gesellschaft, also den Sozialstaat beispielsweise, umbauen müssten, weil die allermeisten unserer Institutionen dieser Gesellschaft beruhen ja darauf, dass es ständiges Wachstum gibt und Werte produziert werden, die dann umverteilt werden können oder beispielsweise in öffentliche Infrastruktur geleitet werden können. Das heißt, wir brauchen eine grundlegend andere Form des Wirtschaftens, die nicht mehr auf diese Wachstumszwänge angewiesen ist. Das heißt aber auch, wir müssen uns auch als einzelne Individuen verändern und uns darüber austauschen, was eigentlich unsere Ziele im Leben sind. Weil solange wir mitgehangen, mitgefangen sind in dieser Wachstumsmaschinerie, verbinden wir unsere Vorstellungen vom guten Leben eben auch mit Wachstum. Also mit mehr Erfolg, mit Karrierewegen und Stufen, mit einem besseren Leben für unsere Kinder und Kindeskinder. Und dass das nicht ewig so weitergehen kann, liegt eigentlich auf der Hand.
Herr Lessing, das klingt jetzt alles so böse. Wachstum und Wohlstand und Weiterentwicklung. Andererseits hat das ja auch viel gebracht, also ob das nur die medizinische Forschung betrifft und der Kapitalismus war ja auch eine unglaubliche Demokratisierungs- und Modernisierungsmaschine. Der hat ja sozusagen auch die Gesellschaften weiterentwickelt, weil durch den Wohlstand sich ja auch Dinge entwickeln konnten.
Selbstverständlich.
Das muss man doch auch mit in Betracht ziehen, oder?
Selbstverständlich, das muss man mit in Betracht ziehen und das erklärt ja auch, warum so viele Menschen in den hochentwickelten Gesellschaften am Kapitalismus hängen oder warum andere danach streben, weil sie sich vorstellen, Kapitalismus heißt Sozialstaat, heißt Demokratie, Demokratisierung heißt Wertschöpfung und Möglichkeiten der Umverteilung. Man muss aber einfach sehen, dass diese Positiveffekte des Kapitalismus sehr einseitig bestimmten Weltregionen zugute gekommen sind in den letzten, sagen wir, 100, 150 Jahren. Und meines Erachtens beruhen diese Positiveffekte darauf, dass in anderen Regionen eben Negativeffekte produziert werden. Das heißt, das Modell hierzulande, also hochentwickelter Kapitalismus plus Demokratie plus Sozialstaat, das lässt sich schlechterdings nicht verallgemeinern. Das lässt sich nicht globalisieren. Wenn alle so leben würden, so wirtschaften und sozusagen die Anspruchsrechte hätten, wie wir hierzulande, dann würde dieser Globus kollabieren und dann würde das die Profitabilitätslogik des Kapitalismus aushebeln. Der beruht nämlich gerade darauf, dass es diese strukturell ungleiche Entwicklung gibt.
Das heißt, Solidarität und Umverteilung wäre eigentlich angesagt, wenn man jetzt logisch denken würde, aber das funktioniert doch, wenn ich das richtig sehe, nicht mal in Europa. Wir haben gemeinsam Währungs-, Wirtschaftsraum und noch einen politischen Raum und es ist ja ganz klar, dass wir füreinander einstehen und eigentlich füreinander da sein müssten, aber das fängt ja schon bei den Griechenland-Hilfen, die ja nicht mal Hilfen sind, sind ja Kredite, fängt es ja schon an. Selbst innerhalb der deutschen Bundesländer gibt es da Probleme. Das heißt, Umverteilung und Solidarität, das, wenn es dann bei einem selber anfängt, dann hört es auf. Also das, wie kann man zu einer solidarischen Weltgemeinschaft kommen? Ist das ein hehres Ziel oder ist das wirklich machbar? Was glauben Sie?
Naja, das ist ein hehres Ziel und zugleich, denke ich, werden wir in eine gesellschaftliche Situation kommen, wo es immer stärker auf der Hand liegen wird, dass Solidarität und Umverteilung notwendig sind. Sie haben absolut recht, schon wenn man innergesellschaftlich das denkt, denken Sie an Hartz IV, wie sehr da auch Solidarität innergesellschaftlich abgebaut worden ist zwischen Osten und Westen. Sie haben es angesprochen und je höher man das skaliert, also wer möchte eigentlich eine europäische Transferunion, je höher man das skaliert, umso schwieriger wird es sich das vorzustellen, dass Solidarität das Prinzip der Wahl sein sollte. Aber ich glaube, Teil meiner Analyse ist ja auch, dass diese Externalisierungseffekte, also die Auslagerung von Kosten, das Leben auf Kosten von anderen, zunehmend auf uns zurückschlagen, in Form des Klimawandels, in Form von nicht nur Fluchtmigration, sondern auch von Arbeitsmigration. Menschen, die vor Ort nicht mehr ihre Existenz sichern können und in andere Lebensräume, nämlich die Hochentwickelten, drängen, um dort ihre Chance zu suchen. Und ich glaube, je stärker wir mit diesen Negativeffekten konfrontiert sein werden, umso eher wird es auf der Hand liegen, dass wir umsteuern müssen und andere Formen der Vergesellschaftung, nicht weniger wettbewerbsorientierte und mehr solidarische, wählen wollen. Wie offensichtlich Frau Herrmann im Gespräch mit Ihnen auch schon gesagt hat, es wird darauf ankommen, dass das nicht katastrophisch und chaotisch passiert. Deswegen, je stärker und je früher man sich das bewusst macht, umso besser.
Da bleibt natürlich die Hoffnung, dass es eben nicht zu Zusammenbrüchen kommt. Andererseits, wenn man sich die Menschheit sich anschaut mit vernünftigen Argumenten, sagen, ihr müsstet doch mal das machen, damit es kein Chaos gibt, ist ja oft wenig zu machen. Brauchen Menschen nicht manchmal einen Schock, einen Schuss vorm Bug oder eben tatsächlich einen Zusammenbruch, um neu anzufangen? Manchmal hat man ja so eine Todessehnsucht, wo man denkt, eigentlich braucht es den Zusammenbruch, um neu anzufangen. Und das war ja schon mal bei der Finanzkrise so das Gefühl weltweit, wo man dachte, also wenn jetzt mal irgendwas richtig zusammenbricht, dann wird es auch hart und dann kommt es auch bei uns im reichen Deutschland an. Wenn ich Sie jetzt ganz persönlich frage, glauben Sie, dass es doch nochmal auch in Europa einen Zusammenbruch geben wird? Oder kriegen wir das hin?
Naja, das ist schwierig, da Prognosen anzustellen. Dafür sind Soziologen nicht gut geeignet. Ich habe nicht viel übrig für diese Zusammenbruchstheorien, wenn man damit verbindet, naja, es braucht den Zusammenbruch, um dann was ganz Neues zu machen. Sie haben recht, dass manchmal externe Schocks helfen, also Fukushima oder ähnliches für den Atomausstieg. Aber das Problem an Zusammenbrüchen, an Katastrophen ist ja, dass in aller Regel die am schlechtesten Gestellten am stärksten davon betroffen sind. Auch wenn es zur ultimativen Finanzmarktkrise kommen sollte oder zum Klimakollaps auch in Europa, dann werden die Bessergestellten, die Reicheren, die mit mehr Ressourcen schon Wege und Mittel finden, um sich einigermaßen dagegen abzusichern oder sich abzusetzen sozusagen. Und die Ärmeren werden mit den wirklichen Folgen dieses Zusammenbruchs konfrontiert werden. Das heißt, ich halte nichts von solchen Vorstellungen, dass Zusammenbruch oder Verelendung positive Folgen haben wird. Wir müssen unbedingt, bevor es dazu kommt, umsteuern.
Und das wird ein anstrengender Weg, denn das ist ja auf der politischen Ebene, heißt es Diskussion, das fängt ja im Privaten an, das fängt ja im Bildungsbereich an, das sind die vielen kleinen Schritte, wo eine Bewusstseinsveränderung passieren kann, das ist nicht mit einem großen Hebel umlegen getan?
Ja, also ich halte den Bildungssektor nicht im klassischen Sinne von mehr Bildung ist immer besser, sondern von anderer Bildung für ganz wichtig. Wir haben ja gegenwärtig eher den Trend zu sagen, naja, die Kinder müssen schon in der Schule was übers Finanzwesen, wissen, wie man mit Geld umgeht und so weiter und so fort. Ich finde, in der Schule muss ganz klar ein Fokus gelegt werden auf das Zusammenleben, wie wir zusammenleben, was die Kosten und die Nutzen der gegenwärtigen Form des Zusammenlebens sind und inwiefern Solidarität, Kooperation eine Alternative zu Wettbewerb und Konkurrenz sein kann. Mhm. Und dann plädiere ich immer ganz stark, so wie wir das gerade eben auf eine Weise machen, für die Politisierung des Alltags. Das heißt, dass man alltäglich die Selbstverständlichkeiten, die Gewohnheiten, die Gepflogenheiten, die alltäglichen Handlungsvollzüge gemeinsam diskutiert und in Frage stellt, ob wir wirklich so leben wollen und müssen, wie wir es tun. Und ich denke, das kann man wirklich im Alltag machen. Wenn der Bekannte mit dem SUV vorfährt, dann mal drüber reden, wofür man das Ding eigentlich braucht.
Und das heißt, Bildung ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern muss eine Art Wertevermittlung sein, Diskurs, dass wir wieder lernen, uns zu streiten und uns nicht nur die Köpfe einzuschlagen, sondern auch mal die eigene Position in Zweifel zu stellen, offen zu bleiben. Das ist ja so ein Lernprozess, der schon in der Kindheit anfangen kann.
Ja, absolut. Und das heißt ja, zu streiten über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Nämlich, wenn wir uns wirklich mal insgeheim befragen, dann denke ich, haben die allermeisten unter uns ein Unbehagen an der gegenwärtigen Entwicklung und haben auch die Ahnung, dass das, worüber wir reden, irgendwie Realität ist, nämlich dass diese ständige Fortschreibung von Wachstumspfaden und die ständige Ungleichverteilung von Lebenschancen auf der Welt und die zum Teil eben sich auch noch radikalisierende Ungleichverteilung nicht zukunftsfähig sind. Und dann, denke ich, ist es genau das Mittel der Wahl, sich darüber zu unterhalten, womöglich auch über die eigenen Ängste und Besorgnisse, und das kann glaube ich schon auch Erkenntnis aufschließend wirken.
Abschließend noch zur Wirtschaftswissenschaften, die ja in Deutschland, habe ich das Gefühl, sehr ideologisch und politisch geworden sind und fast eine Glaubensfrage sind und gar nicht mehr so vielfältig. Müssen wir auch über die Ökonomen und über die Wirtschaftswissenschaften reden?
Ja, das müssen wir. Ich meine, als Soziologe ist es immer billig, auf andere Disziplinen dann einzuschlagen, aber in der Tat ist es gerade in Deutschland so, dass die Ökonomik relativ eindimensional geworden ist in den letzten Jahrzehnten, also auch was an Universitäten gelehrt wird, der von uns hier thematisierte Marx oder Konzepte der Ausbeutung oder wie man Profitabilitätslogik des Kapitalismus anders als neoklassisch analysieren könnte, das kommt ja kaum vor. Und ich glaube, wir brauchen eine breitere ökonomische Bildung, auch eine kritische ökonomische Bildung, zusätzlich zu der sozialen und soziologischen Bildung. Also von daher muss man auch über die Wirtschaftswissenschaften reden, in der Tat.
Und zur Bildung gehört auch ab und zu mal ein Buch zu lesen, auch ein Sachbuch. Und da kann ich das neue Buch von Professor Dr. Stefan Lesse nicht empfehlen. Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, im Hansa Verlag Berlin erschienen. Herr Lesse, ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und bis bald mal wieder.
Ja, gleichfalls. Ich bedanke mich auch.
Danke, tschüss.
Ciao.